Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka und dem Buch der Woche herzlich willkommen. Familie, Klasse und Herkunft, die Verschiebungen zwischen dem urbanen und dem ländlichen Amerika und zunehmend auch die Frage, wie das Individuum in einer globalisierten Welt heimisch wird. All das sind die Themen der US-amerikanischen Schriftstellerin Barbara Kingsolver. Kingsolver wurde 1955 in Kentucky geboren und hat Teile ihrer Kindheit in der heutigen Demokratischen Republik Kongo verbracht. Sie gehört zu der Generation amerikanischer Schriftstellerinnen, die noch gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gingen, versteht sich als engagierte Autorin. Und Kingsolver ist zudem eine vielfach preisgekrönte Autorin. Der Pulitzer und der James Tate Memorial Prize zählen zu den Auszeichnungen der Autorin. Nach einer gewissen Übersetzungsflaute erscheint nun Kingsolvers Bestseller Unsheltered aus dem Jahr 2018 in Dirk van Gunsterens Übersetzung auf Deutsch unter dem Titel Die Unbehausten. Tanja Lieske stellt den Roman vor.
In der angelsächsischen Literatur haben sie eine wahre Leuchtspur hinterlassen. Die Bronte-Schwestern und Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy und viele weitere Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Epoche des Viktorianismus. Auch in den Vereinigten Staaten brachte diese Zeit große Namen hervor. Unter ihnen Herman Melville, Mark Twain, Emily Dickinson. Wenn man als revierter Autor auf diese Epoche zurückgreift, dann darf man sich der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser und auch der Buchkritik gewiss sein. So wie der Amerikaner Percival Everett. Er hat soeben für seine Huckleberry Finn-Adaption James den Pulitzer-Preis bekommen. Auch die amerikanische Bestseller-Autorin Barbara Kingsolver bezieht sich gern auf das 19. Jahrhundert. Für ihren jüngsten Roman Demon Copperhead, 2022 ist er in Amerika erschienen, versetzt sie Charles Dickens Waisenjungen David Copperfield flugs in die Gegenwart. Der vorangegangene Roman Unsheltered ist soeben ins Deutsche übersetzt worden. Er trägt den Titel Die Unbehausten. Dieser Roman lässt sich in vieler Hinsicht als Studie und als Auftakt lesen. Etliche Themen und Motive sind darin vorweggenommen. Etwa die drohende Obdachlosigkeit der Protagonisten, die überführt wird in das Motiv vom großen Haus. Nach diesem Motiv ist ein ganzes Genre benannt, die Big House Novel. Typischerweise ist das titelgebende Haus alt, etwas zugig und birgt die Erinnerungen der früheren Bewohner. In Kingsolvers Roman steht es nun nicht mehr in einem schottischen Hochmoor, sondern in der sonnigen Stadt Vineland im Bundesstaat New Jersey.
Vineland hätte irgendeine Kleinstadt aus irgendeiner industriellen Epoche sein können. Diese alten Häuser mit ihren Erkern und reichen Verzierungen hüteten die Geheimnisse von Jahrhunderten. Wenn es so war, hatte Villa den Eindruck, dass sie gleichwohl der modernen Sitte nachgaben, alle Geheimnisse hinauszuposaunen. Auf den viktorianischen Giebeln hockten Satellitenschüsseln und Gaszählerbatterien an den Außenwänden verrieten, dass der Wohnraum jetzt aufgeteilt war und verschiedene Familien mit separaten Abrechnungen hier lebten.
Vineland und seine Geschichte sind von großer Bedeutung für diesen Roman. Die Stadt wurde 1861 von einem Mann namens Charles Landis gegründet. Er war Puritaner und Utopist. Die ersten Einwohner mussten dem Alkohol entsagen. Landis lockte Weinbauern aus Italien an, die zwar Reben pflanzten, jedoch Traubensaft produzierten. Insofern war der Name der Stadt leicht irreführend. Heute hat Vineland rund 60.000 Einwohner. Die ersten Häuser stehen noch, doch sie sind sichtlich in die Jahre gekommen. Willa Knox ist die Protagonistin dieses Romans, eine Frau in ihren späten 50ern. Sie hat ein solches Haus geerbt. Die ersten Zeilen des Romans zeigen Villa im Dialog mit einem Ingenieur, dessen Name noch nach Italien weist, woher seine Vorfahren kommen. Er heißt Pete Petrofaccio.
»Das Einfachste wäre, es abzureißen«, sagte der Mann. »Das Haus ist eine Ruine.« Während sie diese Nachricht verarbeitete, brauste das Blut in ihren Ohren. Dieser Mann war Bauingenieur. Villa hatte ihn kommen lassen und konnte ihn wieder wegschicken. Sie ließ die Panik etwas abklingen. Er stand da, betrachtete ihre Ruine und schien über seine Diagnose eine gewisse Befriedigung zu empfinden. Sie suchte nach Worten. »Es ist doch kein Lebewesen. Man kann es nicht einfach für tot erklären. Wenn irgendein tragendes Teil nicht mehr trägt, kann man es ersetzen. Habe ich recht? Das stimmt. Was ich sagen will ist, bei den tragenden Teilen, die ersetzt werden müssten, handelt es sich um alle. Tut mir leid. Sie haben kein Fundament.
Zwei Lebensschicksale kreuzen sich in diesem Roman und beide sind eng mit dem Zustand des Hauses verbunden. Ein Jahr lang, es ist die erzählte Zeit, lebt Villa mit ihrer Familie dort. In dieser Zeit beginnt sie eine Recherche, die sie zu einem früheren Bewohner führt. Dessen Leben wird in gegenläufigen Kapiteln erzählt. Er heißt Thatcher Greenwood, unterrichtet Wissenschaften an der örtlichen Gemeinschaftsschule und gerät in einen Konflikt, in dem auch der patriarchale Übervater Charles Landis eine Rolle spielt. Hinter beiden Lebensläufen, die für eine Weile auf eine abschüssige Bahn geraten, liegen größere Bewegungen, die über das einzelne Schicksal hinausweisen. Kingsolver versteht sich als eine politische Autorin. Sie schreibt engagierte Literatur, untersucht darin, wie sich ökonomische und politische Machtstrukturen auf das Leben einzelner Individuen auswirken. Man kann das marode Haus als Allegorie sehen für einen individuellen Kontrollverlust. Hier ist es eine akademisch gebildete Familie, die ums Überleben ringt. Denn wer in einem Haus ohne Fundament lebt, wird womöglich schon bald kein Dach mehr über dem Kopf haben. Bereits in der schnell gesetzten Exposition verdichten sich die Unheilsbotschaften. Villa hat ihren Job verloren. Das Magazin, für das sie als freiberufliche Journalistin arbeitete, wurde eingestellt. Ihr Mann, der attraktive Jano Tavolaris, ein Grieche der zweiten Einwanderergeneration, hangelt sich seit Jahrzehnten von einem universitären Zeitvertrag zum nächsten. Janos Vater, der schwer kranke und pflegebedürftige Nick Tavolaris, ist soeben bei ihnen eingezogen. Es schellt an der Tür. Ihre Tochter mit dem mythologisch ambitionierten Namen Antigone, Rufname Teek immerhin, kehrt nach einem längeren Aufenthalt aus Kuba zurück. Auch das Telefon klingelt. Es ist der Sohn Sieg, der aus Boston anruft. Seine Lebensgefährtin Helene hat sich das Leben genommen, ihn mit einem Säugling zurückgelassen. Villa fährt nach Boston. Sie hilft ihrem Sohn, das viel zu teure Apartment aufzulösen.
Als sie irgendwann früh morgens angekommen war, hatte Sieg ihr das Bett überlassen und war auf das Sofa neben dem Babybett umgezogen. Das Tageslicht hatte sich langsam durchgesetzt und sie hatte schlaflos genau dort gelegen, wo Helene ihr Leben beendet hatte. Schließlich war Villa aufgestanden und wie ein Gespenst aus einem viktorianischen Schauerroman ins Wohnzimmer geschlichen, um das Kind in seinem Bettchen und den völlig erledigten jungen Vater auf dem Sofa zu betrachten.
Familie, so nennt sich der Albtraum, den Villa soeben durchlebt. Als Figur gehört sie zu einem Reigen starker Frauen, die Barbara Kingsolvers Werk prägen seit ihrem Debüt Bean Trees aus dem Jahr 1988, in dem eine junge Frau ein obdachloses Kind aufnimmt. In der Schilderung von Villas Familie, die unversehens auf 6 Personen angewachsen ist, beweist Kingsolver ein feines Gespür für Bruchlinien zwischen den Generationen. Zudem führen die Geschwister Teek und Sieg eine in die Jahre gekommene Rivalität fort. Je weiter der Roman fortschreitet, umso präsenter wird Teek mit ihrer Sicht auf die Welt. Die kleinwüchsige, etwas verschlossene, manchmal spröde wirkende junge Frau steht für die beherzt zupackende Aussteigerin. Sie verdient sich rasch die Sympathien der Leserin. Denn sie ist es, die in dem im Chaos versinkenden Haus die Zügel an sich nimmt, dafür sorgt, dass Essen da ist. Sie pflegt auch den sterbenden Großvater und bietet sich an, das Kind des Bruders großzuziehen. Kingsolver erzählt von all dem in detailreichen, szenischen Einstellungen und in griffigen Dialogen. Spürbar ist, dass sie das Handwerk der Journalistin erlernt hat.
Es war eine harte Woche, Teek. Ich habe gerade erfahren, dass unser Haus abrissreif ist. Mom, der Permafrost taut auf. Millionen von Hektar. Villa versuchte, die Verbindung zu sehen. Und ich mache mir bloß Sorgen um unser Haus. Meinst du das? Teek schüttelte den Kopf. Es ist so, so beängstigend. Es wird Feuer und Regen geben, Mom. Stürme, mit denen wir nicht mehr zurechtkommen werden. Städte werden im Meer versinken. Und dann? Man kann nicht in geschlossenen Räumen Schutz suchen, wenn es keine Räume mehr gibt. Du und Dad, ihr habt euer Bestes getan. Aber alle Regeln haben sich geändert. Und es ist schwer, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie immer weitermachen, als wäre alles ganz normal.
Die sechs Menschen aus Villas Familie geben einen Einblick in die amerikanische Mittelschicht, die gegen ihre Zukunftsangst und gegen den Abstieg kämpft. Hier treffen Boomer auf die Generation Z, die Aufstiegswilligen auf die Aussteiger, auch Rassismus findet seinen Platz. Für ihn steht der pflegebedürftige Großvater Nick. Er sitzt im Rollstuhl und atmet durch einen Sauerstofftank, was sehr kostspielig ist, denn er fällt durch das Netz der Sozialversicherung. Dennoch macht er nicht, wie Villa, einen entfesselten Kapitalismus für seinen Zustand verantwortlich, sondern ziemlich unsubtil die Migranten aus Mexiko.
Und weißt du, fuhr Nick fort, was der Grund ist? Warum wir nach einem harten Arbeitsleben nichts zu vererben haben? Es sind die Bohnenfresser. Die Fabrik, in der ich all die Jahre gearbeitet habe, solltest du mal sehen. Nichts als Bohnenfresser. Zu meiner Zeit hatten wir eine Gewerkschaft, die sich um uns gekümmert hat. Und dann sind diese Mexikaner gekommen und haben uns alles weggenommen.
Villas Schicksalsjahr fällt in die Zeit der ersten Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps, der stets präsent ist. Seine Tiraden kommen durch das Radio, wann immer Villa Auto fährt. Die Erzählerin verweigert ihm die Anrede. Er wird stets nur der Kandidat genannt. Ihre Abscheu ist spürbar. Das ist Programm. Man kann sich Barbara Kingsolvers Romane wie eine Umkehrung des New Journalism vorstellen, der die Reportage um literarische Stilmittel bereicherte. Kingsolver schreibt Romane, die der Wirklichkeit abgelauscht sind und die in einigen Passagen wie eine Reportage wirken. Literarische Tiefe bekommt dieser Roman vor allem durch seine Parallelhandlung, in der die Geschichte Thatcher Greenwoods erzählt wird. Thatcher ist ein Mann in seinen Mitdreißigern, ein Humanist, ausgebildeter Wissenschaftler, Lehrer und ebenfalls ein Sympathieträger dieses Romans. Er zieht in den 1870er Jahren nach Vineland, von Boston kommend, wohin Villas karrierehungriger Sohn Sieg entschwindet. Die inhaltlichen Parallelen zwischen den beiden Erzählungen sind diskret konturiert. Sie verleihen dem Roman eine angenehm schwebende Atmosphäre. Thatcher ist frisch verheiratet mit seiner sehr jungen und schönen Frau Rose, deren jüngerer Schwester Polly, der schreckschraubenhaften Schwiegermutter Aurelia und zwei Angestellten zieht er in das Haus, in dem später Villa leben wird. Auch er ringt schon mit dem Zustand der Baumasse sowie mit den hohen Ansprüchen der Frauen, die er als Alleinverdiener versorgen muss.
Ich habe gestern mit der Schneiderin gesprochen. Polly, du gehst diese Woche nach der Schule zur Anprobe. Du bekommst zwei neue Tageskleider. Aber ich brauche keine neuen Tageskleider, sagte Polly. Die alten sind noch gut genug. Gutes Mädchen, sagte Thatcher. Sei nicht so knickrig, Thatcher. Du wirst $300 im Jahr verdienen. Wenn man das durch mehr als 300 Tage teilt, kommen nicht viele Kleider dabei heraus, ganz zu schweigen von Fleisch und Melasse, sagte Thatcher. Aber siehst du denn nicht, mischte sich Aurelia ein, dass es am Ende eines Jahres ein neues gibt und damit wieder $300? Erschöpft von diesem Ausflug in die Mathematik, legte sie ihren Löffel hin. Wollen wir es hoffen, dachte Thatcher.
Gewiss, die Frauenfiguren aus Thatchers Haushalt sind nah am Klischee entworfen und die Dialoge klingen nach Genre-Literatur. Wie Charles Dickens konturiert Kingsolver zudem ihre Helden und Antihelden sehr deutlich, etwa indem sie zu sprechenden Nachnamen greift, die den Charakter des Trägers schon verkünden. Irrtümer sind ausgeschlossen, diese Literatur bietet Orientierung. Thatcher Greenwood ist der Mann mit der Liebe zur Wissenschaft und zur Natur. Sein verbiesterter Schuldirektor heißt Köttler. Ihm zur Seite steht Charles Landis. Beide Männer haben Machtpositionen in der Stadt inne und beide hadern mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Dieser Handlungsstrang bietet eine deutliche Parallele zu den globalen Diskussionen des 21. Jahrhunderts. Auch im 19. Jahrhundert mahnte die Wissenschaft, ganz besonders durch die Schriften Charles Darwins. Thatcher Greenwood hat es zu seiner Mission gemacht, seinen Schülern von Darwins Evolutionstheorien zu erzählen. Dies trifft auf Köttlers Widerstand. Auch Charles Landis sieht Gott durch Darwins Schriften entmachtet und so das Fundament seiner religiös motivierten Stadtgründung gefährdet. Der Konflikt schaukelt sich hoch, führt schließlich zu einer Veranstaltung, in der Thatcher sich rechtfertigen muss. Man kann diese Versammlung an einem öffentlichen Ort als Klimax des Romans lesen. Thatchers Leben steht auf der Kippe. Im Vorfeld hat er sich seiner Nachbarin anvertraut. Sie heißt Mary Treat.
Von kleinen Dingen kann man die Menschen überzeugen, sagte Mary, wandte den Blick von Thatcher und sah in den Wald. Bei großen Dingen weigern sich die meisten. Dass die Erde Millionen Jahre alt ist, entsetzt sie, denn so haben sie sie noch nie betrachtet. Dass die Menschheit aus gewöhnlicher, irdischer Materie entstanden ist, macht ihnen sogar noch mehr Angst. Anstatt sich die Beweise anzusehen, schließen sie sich in ihr Schneckenhaus ein. Es ist gefährlich, Vorstellungen entgegenzutreten, an die sich die Menschen ein Leben lang geklammert haben. In diesem Fall Vorstellungen, an die sie sich viele Leben lang geklammert haben.
Die Figur der Mary Treat dürfte für Barbara Kingsolver ein Glücksfund gewesen sein. Denn sie ist eine historische Figur, genau wie Charles Landes. Mary Lua Adelia Treat hieß sie mit vollem Namen. Sie wurde 1830 geboren, starb 1923. Ihre Lebensleistung bestand darin, eine außergewöhnlich begabte Botanikerin und Insektenkundlerin zu sein. All das gelang ihr als Autodidaktin. Mary Treat zog 1863 nach Vineland und begann bald darauf, ihre Beobachtungen, die sie im Umland in den Pine Barrens tätigte, in Zeitschriften zu veröffentlichen. Mit zahlreichen Wissenschaftlern stand sie in Briefkorrespondenz, unter anderem tatsächlich mit Charles Darwin. Einer dieser Briefe liegt auf ihrem Schreibtisch, als ihr Nachbar Thatcher Greenwood ihr einen ersten Höflichkeitsbesuch abstattet. Später, im Erzählstrang der Gegenwartsebene, hält Villa Knox ihn in der Hand. Sie hat ihn im örtlichen Geschichtsmuseum gefunden, wo sie die Geschichte ihres Hauses recherchiert. Sie beginnt ihre Recherchen in der Hoffnung, dass Mary Treat die Vorbesitzerin ihres Hauses gewesen sei. Später festigt sich ihre Absicht, einen Roman über Mary Treat und Thatcher Greenwood zu schreiben, die bei Kingsolver zu einem Liebespaar werden. Man könnte also davon ausgehen, dass Villas Roman ein Teil des vorliegenden Romans ist.
Villa konnte sich nicht erklären, warum sie so sehr darauf erpicht war, in das Leben einer anderen einzutauchen. Zu jeder Jahreszeit durch die Pine Barrens zu stapfen oder mit Charles Darwin Beobachtungen über Teichlebewesen auszutauschen, stand nicht unbedingt auf Villas eigener Liste, war aber allemal besser, als gegen die Versicherungsgesellschaft zu kämpfen. Wenn Villa tatsächlich in Marys Haus lebte und wenn es tatsächlich schon gestanden hatte, als die Welt aus den Fugen geraten war und sich mehr schlecht als recht wieder zusammengesetzt hatte, dann konnte ihre Familie sich dort ebenfalls geborgen fühlen.
Villa dürfte es gelungen sein, ihren Roman zu veröffentlichen. Womöglich hat sie mit den Tantiemen ihre Familie sogar aus ihrer prekären Situation geführt. Am Ende des erzählten Jahres lösen sich jedenfalls die Schlingen. Der grantelnde Senior Nick ist gestorben, der Sohn Sieg wieder in Boston. Die Tochter Teak wird das Kind erziehen. Villas Mann Jano hat nach Jahrzehnten akademischer Rastlosigkeit endlich eine Festanstellung in Aussicht. Auch das Thema der gemeinsam bewältigten Krise, der im Anschluss neu geordneten Familie, ist ein Topos der viktorianischen Literatur. Hier darf man getrost auf etliche Romane der Bronte-Schwestern verweisen. Das große Haus allerdings wird auf neue Besitzer warten. Thatcher Greenwood ist seinerzeit ausgezogen und Villa und ihre Familie werden es ihm nachtun. Ohnehin hat es seinen Zweck erfüllt. In einer aus den Fugen geratenen Welt kann ein Haus ohne Fundament nur vorübergehend Zuflucht bieten. Wie auch in früheren Romanen Kingsolvers sind es die Idealisten, die schlussendlich den Sieg über die dunklen Zeiten davontragen. Insofern ist auch in dieser Erfolgsautorin eine Utopistin verborgen. Man muss ja nicht gleich eine Stadt gründen, es genügt, sie zu beschreiben. Dirk von Gunsteren hat diesen Roman in ein flüssiges und gut lesbares Deutsch übertragen. Besonders bewährt hat sich dieser renommierte Übersetzer diesmal in den leicht altmodisch anmutenden Dialogpassagen aus der Zeit des 19. Jahrhunderts.
Tanja Lieske war das über Barbara Kingsolver, Die Unbehausten. Dirk von Gunsteren hat den Roman aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und erschienen ist er im DTV-Verlag. 624 Seiten, 26 Euro. Das war der Büchermarkt mit dem Buch der Woche. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell und KI verstehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Wiebke Poromka. Ich wünsche einen guten Tag.